Unser Predigtext steht Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Und Jesus ging fort von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend und schrie Jesus nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und Jesus antwortete ihr kein Wort. Da traten zu ihm seine Jünger, baten ihn und sprachen: Lass sie doch von dir, denn sie schreit uns nach. Jesus antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie kam aber und fiel vor Jesus nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber Jesus antwortete und sprach: Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr. Aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von ihrer Herrn Tische fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde. Herr, lehre uns solchen Glauben. Amen. In unserem Leben haben wir viel zu kämpfen mit einer großen Not, wo man unter Christen ein wenig offen dann reden kann, tritt das immer heraus. Wir haben Not mit dem Ungehorsam. Und in unser aller Leben wütet, solange wir in dieser Welt sind, das Böse. Und je länger man im Christenstand dann drinsteht, umso schlimmer wird das. Man wollte immer bloß von dieser schrecklichen Krankheit der Sünde reden. Sagen: Warum kann ich denn das nicht besser, dass mein Leben heiliger und Gott wohlgefälliger wird? Ich muss Ihnen heute Morgen eine ganz, fast könnte man sagen, kühne These einmal so aussprechen. Die schlimmste Not in unserem Leben ist nicht die Sünde. Sünde kann vergeben werden. Ich denke, es ist niemand jetzt unter uns, der nicht los sein will von dieser Krankheit, der nicht damit ringt, und darum wird es auch keiner missverstehen, was ich so formuliere. Sünde kann vergeben werden. Was ist denn noch schlimmer als Sünde? Noch schlimmer ist Unglauben. Wenn wir nicht mehr glauben können, dann kann uns auch nicht vergeben werden. Und wenn wir nicht mehr glauben können, dann können wir auch nicht mehr das Böse unter die Füße kriegen. Dann können wir auch nicht mehr Gott gehorsam sein. Dann können wir Gott nicht mehr zur Ehre leben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir können noch so viel gute Werke tun. Ohne Glauben ist es nicht wert. Irgendwo hat uns dies in den letzten 3 Wochen tief bewegt, wenn einem immer wieder von gesetzestreuen jüdischen Menschen gesagt wird: Es geht letztlich vor Gott um das Tun. Wir wollen das nicht herunterspielen, weil wir doch selber wissen, wie schlimm das ist, wenn in unserem Leben Tun und Glaube nicht im Einklang steht. Aber es wurde uns ganz neu groß als das eine Geschenk Gottes, dass wir im Glauben sogar über unser Unvermögen, über unsere Schlechtigkeit springen dürfen und dass wir im Glauben die Hand Gottes fassen dürfen. Und darum möchte ich heute Morgen vom Glauben reden, und diese Frau lehrt uns das Glauben. Es war eine große Not im Hause dieser Frau. Wer Kinder hat, der weiß, wie das ist. Und wenn das dann zur letzten Krankheit kommt, wo der Arzt am Bett steht und sagt, es geht nicht mehr und ich kann nicht mehr helfen, sie hat das sicher lange Zeit gar nicht so ernst genommen, obwohl eine Mutter ja schon sich sorgt. Aber als dann endlich der Arzt da war und alle Mittel nichts mehr halfen und dann ja nur der Mutter sagt, wissen Sie, jetzt hilft niemand mehr. Dieses letzte vernichtende Wort, nichts mehr gibt es. Da hat diese Frau doch gesagt, es gibt noch etwas. Und das ist Glauben. In ihrer Not hat sie nicht den Quacksalbern sich anvertraut und sie hat nicht irgendwo auf ein seltsames Glück gehofft oder an einen Strohhalm noch gedacht, der sie herausreißen könnte und sagt, es gibt unter 10.000 eben doch noch Ausnahmen, wo einer errettet wird. Nein, sie sagt, da ist einer und bei dem ist das Beten nicht vergebens, da ist Jesus. Diese Geschichte steht so merkwürdig im Neuen Testament, weil man nicht weiß, woher kommt der Glaube dieser Frau, woher hat sie denn überhaupt ihr Wissen? Es ist oft so mit dem Glauben, dass man nicht erklären kann, woher er überhaupt kommt. Das soll uns auch jetzt gar nicht arg interessieren. Uns interessiert, wie diese Frau durch die Straßen und Dörfer läuft. Sie musste ja zuerst Jesus suchen. Wie das sie angetrieben hat. Und wie sie sagte, in meiner Not, da muss ich nur jetzt zu Jesus kommen. Sie lässt sich keine Ruhe, bis sie ihn gefunden hat und bis sie alles ihm ausbreitet. Wie ich das so in meinem Kopf mir noch einmal durchgehen ließ, bin ich erschrocken und dachte ich, das wäre Glauben. Die Frau hat eine felsenfeste Überzeugung. Niemand kann sie durcheinander bringen. Kein Zweifel, kein Bedenken, keine Unsicherheit. Bei uns wird auch so viel gesprochen, wie man glauben kann. Glauben, wie macht man das? Wenn wir die Frau fragen würden, wie machst du denn das? Sie würde sagen, für mich ist das gar keine Frage, wie ich das mache. Für mich ist das eine Frage, was ich glaube. Irgendwas glaube ich. Entweder glaube ich, ich bin verloren, oder glaube ich, es hilft nichts. Oder glaube ich, vielleicht ein Zufall oder ein Schicksal wird mir helfen. Oder ich glaube, was das einzig Begründete ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass er mich nicht allein lässt in meinem Schmerz, sondern dass ich mich ihm anvertrauen kann. Sie würde sagen, ich verlasse mich doch nicht auf alles Wankende und Schwankende. Ich verlasse mich doch auf das einzig Gewisse, auf das einzig Felsenfeste. Lassen Sie mich drei Bemerkungen zum Glauben dieser Frau sagen, ganz schlichte Bemerkungen, uns zur Hilfe, damit wir auch in diesen Glauben dieser heidnischen Frau, die sie ja eigentlich war, aus Syrophönizien eintreten können. Glauben äußert sich zuerst durch oder in Vertrauen. Glauben äußert sich in Vertrauen. Wir sind im Abendland Menschen, die vom Verstand ausgehen und für uns ist Glauben zuerst mal eine Verstandesfrage. Für uns äußert sich Glauben in großen, formvollendeten Sätzen, in Bekenntnissen, die man rezitieren kann. Ich weiß nicht, ob diese Frau hat viel aussprechen können. Für sie war Glauben ein großes Vertrauen. Sie ist einfach losgelaufen und hat ihre Not Jesus vor die Füße geworfen. Ich stelle mir sie so als eine praktische Frau vor, als eine Frau des Alltags, die zwei Hände hat, die zupacken kann. Viel mehr kann man von ihr gar nicht erkennen. Und so macht sie es auch. Sie sagt, ich verstehe von allen Dingen nichts. Bei mir daheim ist meine Tochter im Sterben. Und da ist Jesus der Heiland. Und dann nimmt sie einfach ihren Schmerz und schreit ihn hinaus und sagt, da Jesus, du musst jetzt helfen. Wenn wir glauben lernen wollen, dann nur so. Und da meine ich immer wieder, da liegt unsere Not vielleicht gar nicht so arg im Verstehen. Denn die Frau hat ja auch nicht verstanden. Meinen Sie, sie hätte alle Geheimnisse Gottes ergründen können? Das wird gar nie möglich sein, solange wir in dieser Welt leben. Aber diese Frau war von ihrer Not geschüttelt. Wochen vorher, ob sie da so geglaubt hat, das denke ich nicht. Aber jetzt in dieser Lage, da stand's auf Spitz und Knopf. Wem glaube ich? Was glaube ich? Man kann in seinem Leben viele religiöse Theorien haben. Aber wenn man einmal seiner eigenen Schuld in die Augen sieht und einmal sein vor Gott verlorenes Leben erkennt, dann ist Glauben keine akademische Diskussion mehr. Dann wird das Glauben für uns eine existenzielle Frage. Glaube ich, es ist alles nicht schlimm und es gibt kein Gericht Gottes? Glaube ich, Gott nimmt mich dennoch an, es ist alles doch so gut? Oder wer kann mich denn vertreten? Wer kann mein Leben lösen? Wenn ich an dieser Schwelle stehe, wo ich frage, was rettet mich denn in meinem Leben? Ich kann viele Jahre in der festen Überzeugung leben, der Mensch ist groß und der Mensch macht die Welt neu. Aber wenn dann uns nur ein Stück weit die Augen geöffnet sind und wir sehen, wie wir wirklich sind, dann auf einmal wird der Glaube eine echte Frage. Wem glaube ich? Was glaube ich? Da steht uns diese Frau Syrophönizien da als ein Vorbild, die sagt, ich muss glauben, es gibt doch gar keinen anderen Ausweg. An was will man denn glauben? Worauf will man denn gründen? Und das ist doch hoffentlich in Ihrem Leben zu einer Klarheit gekommen. Wollen Sie denn Ihr Leben auf Ihre Wohlanständigkeit gründen und sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht? Oder ist das nicht auch Ihr Glaube? All das, was Sie hält, was Sie fröhlich macht, dass Sie sagen, Gott hat seinen Sohn für mich am Kreuz sterben lassen. Und darum bin ich gewiss, dass mich aus der Hand Gottes nichts mehr trennen kann. Und wenn ich im Leben viel nicht verstehe, das eine will ich fassen, Gott hat mich lieb, weil er Jesus Christus für mich hat sterben lassen. Alles andere kann dunkel bleiben im Leben, aber ihm glaube ich. Und das ist die Grundtatsache meines Glaubens, auf die ich mich gründe. Wenn ich auf die Erfahrungen sehe, könnte ich auch denken, Gott hat mich verlassen und er denkt nicht an mich. Aber ich glaube ihm, weil er mich da vom Kreuz ansieht und mir sagt, für dich in den Tod gegeben und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist Glauben. Das Vertrauen, ja, woher kam denn das Vertrauen der Frau? Ein wenig will ich doch noch nachfragen. Wahrscheinlich hat sie, anders kann es kaum sein, etwas gehört von Jesus. Da haben ein paar Nachbarn etwas mitgebracht. Oder einer, der auf Reisen unterwegs war, hat erzählt, wie er jenen Jesus von Nazareth traf. Und da hat sie die Ohren geöffnet. Es war ja nur wie eine Kunde, die an ihr Ohr drang. Aber als sie dann dieser schweren Not gegenüberstand, da dachte sie. Und da dachte sie, der, der den Tauben das Ohr geöffnet hat, sollte der nicht helfen können. Der vom Reich Gottes gepredigt hat, sollte der seine Herrschaft nicht angesichts der Macht des Todes aufrichten? Wenn schon bei der Frau armselige, bruchstückhafte Berichte solch einen Glauben wirkten, wie müsste unser Glauben, unser Vertrauen zu Jesus erst stark sein, wo wir so viel von ihm gehört haben, so viel Zeugen vor uns durch Jahrhunderte hinweg von den Erfahrungen mit dem Herrn gesprochen haben. Ich darf nur bitten, Glauben zu lernen am Abgrund wie diese Frau. Angesichts der großen Hoffnungslosigkeit, wer bin ich Und wer ist er? Ich vertraue ihm. Eine zweite Beobachtung machen wir an diesem Abschnitt. Glauben geht durch die Anfechtung. Es geht nicht ganz so leicht, wie ich eben gepredigt habe. Diese Frau kommt zu Jesus und Jesus erteilt ihr eine glatte Abfuhr. Das versteht man nicht. Und das kommt einem ganz ärgerlich vor. Wie Jesus sie hier verstellt. Warum hilft er denn der Frau nicht? Er muss doch ihr nun auf diesen starken Glauben in eine tröstliche Antwort geben. Er tut's nicht. Er schickt sie weg und sagt, ich bin nicht zuständig für dich. Dass sie es recht einordnen können. Das war während der 3 Jahre Wirksamkeit Jesu. Und der Vater hat Jesus den Auftrag gegeben, die verlorenen Schafe vom Hause Israel zu sammeln. In diesen 3 Jahren. Erst nach der Himmelfahrt geht ja der Auftrag an die Heidenvölker. Darum hat Jesus gesagt, ich kann mich jetzt nicht verzetteln. Ich muss dem Vater gehorsam sein und meine Aufgabe machen an Israel. Ich will jetzt nicht. Das muss ja für die Frau ein Schock gewesen sein. Wo ist denn dann Gottes Liebe? Ich habe geglaubt und vertraut und er hilft nicht. Das ist ja die Stimme, die wir immer wieder hören von Menschen, die sagen, ich habe gebetet und es blieb stumm. Ich habe gewartet und nichts hat sich ereignet. Ja, diese Frau ja auch, so steht es ja schon im Neuen Testament. Aber der Glaube dieser Frau hat sich ja gerade darin gezeigt, dass sie sagt, ja, Herr. Sie sagt, das ist recht, dass du deinen Plan erfüllst. Und dass du dem Vater gehorsam bist. Und selbst als Jesus ein Beispiel wählt, dass diese Frau eigentlich verwunden muss, es ist nicht recht, dass man den Kindern Gottes, das bleibt Israel. Juden bleiben Kinder Gottes. Dass man den Kindern das Brot wegnimmt und werfe es vor die Hunde. Das sind die Heiden. Da sagt sie, ja, Herr. Aber dann lass mich so ein Hund sein, der noch ein paar Brocken mitkriegt von dem, was am Tisch Israels auf die Seite herunterfällt. Das ist Glauben. Sie glaubt selbst dann noch, als Jesus ihr Nein sagt. Woher hat sie nun ein solches Vertrauen? Woher hat sie das? Ich kann nur sagen, sie hat das aus dem Wort, aus dem, was sie gehört hat, aus den Berichten. Sie sagt, wenn der Messias Israels kommt, dann kann das gar nicht sein. Und wenn das so aussieht, als ob er mir nicht hilft, ich bleibe dabei. Und wenn das so aussieht, als sei er nur für Israel da, dann bleibe ich dennoch dabei. Das Glauben, nicht ergeben sein, bedeutet im Neuen Testament, das muss uns spätestens hier klar werden. Glauben heißt ja nicht sich reinschicken und still sein. So ein Glauben heißt bei Gott protestieren und auf den Tisch hauen und sagen, in aller Demut, Herr, aber ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und ich gehe nicht weg. Und wenn es immer dunkler aussieht und es so scheint, als ob das Angesicht Jesu, das wir vor Augen haben, verfinstert wäre, nein, es ist nicht. Die Frau bleibt dabei. Und sie sieht durch das Dunkle, das vor ihr nur noch bleibt, wie eine dunkle Wand, sieht sie doch das leuchtende Antlitz Jesu. Das ist Glauben. Und Jesus sagt, das ist Glauben. Dir geschehe, wie du willst. Wie du willst. Du kannst Gott finden. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Du kannst mit Gott eins sein. Darum sagte ich ihnen, gleich am Anfang, das Allerschlimmste ist, wenn man nicht mehr glauben kann. Schuld und Böses kann vergeben werden, ein verkorkstes Leben kann neu werden, durch Glauben, Not kann geheilt werden. Aber wenn man nicht mehr glauben kann, der Herr Jesus will unseren Glauben stärken. Und er schaut uns an und ruft uns zu und sagt, ich verstelle mich vor dir nicht. Du siehst meine ganze Liebe. Er hat sie ihnen enthüllt, was er für sie tut. So hat es diese Frau Syrophönizier nicht gehabt. Er hat uns seine ganze Liebe oft erfahren lassen. Glaube mir, fürchte dich nicht. glaube nur. Wir denken jetzt an den Petrus, der einst auf dem See Jesus entgegengehen wollte und bei der ersten kleinen Welle auf die Seite blickt und denkt, da, jetzt gehe ich unter, jetzt reicht's nimmer, deine starke Hand. Dann wird uns deutlich, das ist gefährlich, wenn man bei der kleinsten Welle, beim kleinsten Anschein schon denkt, ich bin ein hoffnungslos Verlorener. Ach, diese Frau, die schaut doch nicht mehr auf die Wellen. Die Frau schaut doch nicht mehr auf das, was sie mit den Augen beobachten kann. Sie weiß, da ist die Liebe Gottes. Und er kann gar nicht anders, als sich meiner erbarmen. Und auf ihn baue ich und ihm traue ich. Es gibt Stunden, wo wir Angst haben und wo wir verzweifeln wollen. Wo wir das Grauen empfinden und da dürfen wir dann aufblicken. Und durchblicken durch das Grauen der Nacht und gewiss werden. In der Liebe Jesu. Noch einen dritten Gedanken, dieser Glaube siegt. Glauben äußert sich im Vertrauen, Glauben geht durch Anfechtung, dieser Glaube siegt. Wir hätten die Geschichte etwas anders berichtet, wenn wir Matthäus gewesen wären. Ich hätte noch das Happy End erzählt, wie die Mutter nach Hause kam und wie sie die Tochter in die Arme nahm und das große Glück und was aus der Tochter geworden ist. Das Neue Testament bricht da ab, weil das Entscheidende erzählt ist. Es muss der Mutter offenbar gar keine Not mehr gemacht haben. Sie hat gar nicht gesagt, gib mir das schriftlich oder wenn ich jetzt nach Hause komme, das stimmt alles nicht. Die Frau ist auf dem Heimweg und ich vermute, sie sang ein Lied nach dem anderen, bevor sie ihre Tochter gesund in ihre Arme schließt. Jesus hat ihr nur zugesagt, geh nach Hause, ist alles in Ordnung, die Tochter ist gesund. Dieser Frau ähneln wir auch an dieser Stelle. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Für uns bedeutet das immer ein großes Handicap. Wir sagen, wir haben es noch nicht gesehen. Mir ist das sehr schwer, wenn man immer wieder unter Versuchungen leidet und kämpfen muss und immer wieder erlebt, wie der Teufel Macht hat im Leben. Warum denn noch? Aber da sind wir gleichsam wie diese Frau auf dem Heimweg. Da gibt uns heute Jesus schon das Wort. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist gerecht gemacht durch den Tod Jesu. Du bist ein Heiliger. Du bist ein Kind Gottes. Und wir haben noch ein Stück Heimweg zu machen, bis wir dann einmal das erfüllt sehen in der Ewigkeit, dass das neue Leben wirklich schon Gestalt gewonnen hat bei uns. Da darf ich nun im Glauben fröhlich meine Lieder singen und sagen, Herr Jesus, ich will ablegen, was mich beschwert. Auch die Ängste und die Sorgen und wenn doch die Krankheit und wenn doch das Alte wieder hochkommt, darum ist die Sünde und der Teufel nicht mehr das Thema im Christenleben. Wir glauben, dass Jesus, dass er die Macht der Finsternis besiegt hat. Wir sagen, uns genügt dein Wort, du hast es uns zugesagt. Du hast uns schon dein Pfand gegeben, deinen Heiligen Geist, der in uns Wohnung macht. Und wir bitten dich nur, lass jetzt deinen Geist in unserem Leben etwas Neues schaffen. Die Hauptschlacht ist schon geschlagen. Die Krankheit ist besiegt. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, bis wir die Erfüllung unseres Glaubens sehen. So steht diese Frau vor uns als eine Zeugin des Glaubens, die uns Mut macht und die uns sagt, schau mal, was ich erlebt habe. Du kannst noch Größeres erleben. Vertrau dich ihm an. Einer der Väter des Glaubens, Woltersdorf, hat einen Vers gedichtet, der an dieser Stelle das Ringen dieser Frau aufnimmt. Und den möchte ich Ihnen am Schluss sagen. Da empfiehlt er uns, wie wir glauben sollen, wie Bettler stehen bleiben und unverschämt betreiben, worum sie angesprochen und an die Türe pochen, so sollen wir es wagen, an sein Herz anzuschlagen, getrost und freudig beten, nicht von der Stelle treten, wenn lauter Nein erscheint, ist lauter Ja gemeint. Wenn der Verzug am größten, so ist die Hilfe am nächsten. Amen. Wollen beten. Herr, dir sei Dank für dein Wort. Du hast es uns so oft schon zugerufen, dass deine Liebe uns nicht loslässt und dass dein Herz für uns offen steht. Herr, vergib uns das große Unrecht der Zweifel, die deine Liebe lästern, das große Unrecht unseres Unglaubens, das ja eine Majestätsbeleidigung deiner Herrlichkeit ist und deines Erbarmens. Herr, das kann nicht sein, dass dein Wort lügt und dass dein Erbarmen eine Täuschung wäre. Und darum wollen wir uns dir anvertrauen mit all dem, was uns jetzt bewegt. Wir wollen unser sündiges Leben in deine Hand legen, unseren schwachen Willen, alles, was wir sind, unsere Aufgaben, in die du uns stellst. Wir wollen uns dir anbefehlen. Und wir danken dir, dass du Neues und Großes aus unserem Leben machen kannst, dir zur Ehre. Du gibst uns dein großes Wort, das mit deinem Auferstehungssieg die Macht der Finsternis überwunden ist. Darum glauben wir dir und wollen in ein neues Leben eintreten, wollen das Alte liegen lassen, das Alte vergessen. Und es dir zutrauen, dass deine Kraft in Schwachen mächtig ist. Dir bringen wir auch die Aufgaben, die wir haben, in unserem Beruf, in unserer Familie, mit den Mitmenschen, in Volk und Land, in der Gemeinde, in der Christenheit. Lass uns hier auch unseren Platz ausfüllen. Gib uns einen klaren Blick, dass wir unsere Aufgaben erkennen. Und dir befehlen wir auch all die an, die jetzt nicht unter uns sein können, die getrennt sind von uns, die Einsamen, die Kranken, die überall in der Welt im Einsatz sind, für dich und dein Werk, in der Mission, in der Diakonie. Gib du ihnen auch jetzt fröhliche Glaubensgeborgenheit in dir. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.